NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Hallo und herzlich willkommen zur 3203. Sendung. Das Meer symbolisiert Schöpferkraft, Unendlichkeit und Erlösung. Und das nicht nur im Christentum. Um Menschenfischer und Meeresgötter geht es heute hier bei uns. Die Religion und das Meer. Im Hamburger Hafenkonzert. Ich bin Jan Wulff. Einen schönen Pfingstmontag für Sie. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute geht es um das Meer und die Religion. Und die Frage, die fast alle Glaubensrichtungen eint, ist die des Ursprungs der Welt.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
So steht es im ersten Buch Mose der Schöpfungsgeschichte. Nachzulesen im Alten Testament der Bibel bzw. der Tora des Judentums. Und auch im Koran wird in Zitaten auf diese Geschichte immer wieder Bezug genommen. Gleich nach der Erschaffung des Lichts und der Scheidung zwischen Himmel und Erde nimmt Gott sich das Meer vor.
Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war.
Ein richtiges Faible hatte Gott für das Meer, denn auch die ersten Tiere, die er erschuf, kamen von dort.
Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art.
Das Wasser als Ursprung und Lebensspender. Ein Bild, das sich nicht nur Juden und Christen von der Schöpfung machten. Auch ein alter tibetischer Schöpfungsmythos berichtet vom Urmeer. Aus dem Nichts warf ein gewaltiger Orkan diesen Ozean zu riesigen Wellenbergen auf. Und die Wellen wurden, so wie Rahm auf der Milch eindickt, zur Erde. Die heiligen Götterberge entstanden daraus. Gemeint ist der Himalaya. Auch die Griechen der Antike glaubten an eine Schöpfung aus dem Meer. Bei ihnen war es der Okeanos, also der Ozean. Er erschuf sich selbst und umspülte die ganze Welt. Jede lebende Kreatur sollte ihm entstammen. Nicht nur die Pflanzen, Tiere und Menschen, auch die griechischen Götter selbst wurden dort geboren. So auch der Meeresgott Poseidon. Und um ihn geht es gleich. Er galt als einer der mächtigsten Götter des antiken Griechenlands. Bruder des Zeus war er, mit ihm kämpfte er einst sogar um die Vorherrschaft im Olymp. Gewonnen hat er allerdings nicht. Daniel Kaiser über Poseidon, die Nummer 2 der griechischen Götterwelt.
Wehe, Poseidon wird sauer, denn dann wird's ungemütlich. So schreibt es jedenfalls Homer in der Odyssee.
Hos epon synagen nephelas.
Sprach's und brachte Wolken zusammen und regte das Meer auf. Mit den Händen den Dreizack greifend, erregte er sämtliche Sturmwirbel aller möglichen Winde, hüllte in düstere Schleier Erde zugleich und Meer. Und Nacht brach vom Himmel hernieder.
Dyranotten, Nyx.
Seefahrer beteten zu Poseidon für eine sichere Überfahrt. Sie opferten Pferde. Ein gut gelaunter Gott hielt still und erschuf sogar neue Inseln. Ein zorniger Poseidon mischte das Meer mit seinem Dreizack auf, erklärt Alexandra Traxel von der Uni Hamburg. Genau daran erkennt man den Gott auch auf alten Bildern. Es ist sein Symbol.
Das Instrument, das man zum Thunfischfangen gebraucht hat. Und das ist natürlich dann sein Attribut. Wie der Thunfisch auch. Die archaischen Bilder sind eben so, man sieht gut der Dreizack und eben da ziemlich lustig der Fisch, der einen Fisch der in der Hand hat.
Auf alten Bildern sieht Poseidon wirklich eher aus wie ein Fischverkäufer.
Auf den jüngeren ist es dann eher so, seine vier Rosse mit entweder Wagen oder eben einfach die Meeresungeheuer, die vorne Pferd sind und hinten dann entweder Schlange oder irgendein fischartiges Hinterteil.
Ein repräsentativer Gott im Streitwagen. Delfine reisen mit ihm durchs Meer als Hofstaat.
Musik.
Poseidon ist der Bruder von Zeus und von Hades, also eine der großen Nummern im Olymp. Und ausgerechnet mit dem legt sich Odysseus an. Er blendet den einäugigen Riesen Polyphem, den Zyklopen. Und das ist dummerweise Poseidons Sohn.
Poseidon Fluch über euch!
Vergiss uns nicht, Polyphem! Poseidon wird dich trösten!
Zur Strafe lässt der Meeresgott Odysseus noch lange umherfahren.
Bei anderen Göttern sind dann die Launen manchmal etwas unbegründet. Bei Poseidon, da sind das die Rache begründet, weil er eben Odysseus seinen Sohn geblendet hat.
Poseidon mit seinen anderen beiden sehr bekannten Söhnen Pegasus, das Pferd mit den Flügeln, und Orion, der berühmte Jäger, sind aber nicht nur mythologische Figuren auf irgendwelchen alten Vasen. Es gab in Griechenland einen richtigen Poseidon-Kult mit Tempeln und Heiligtümern.
Also der berühmteste ist ganz sicher der auf Kapsunion. Das ist der Poseidon-Tempel, den man eigentlich, wenn man nach Griechenland fährt, dann sofort sieht. Und die meisten anderen Tempel sind auch irgendwie in Nähe von Meer auf Stellen, wo man dann auch ziemlich schnell sieht, was die Verbindung zu dem Meer ist.
Heute sind die Götter domestiziert. Franz Kafka zum Beispiel machte aus Poseidon einen Bürokraten der Wasserbehörde. Vor allem aber schmücken sie heute als Muskelprotze viele Brunnen und lassen das Wasser friedlich plätschern. Wenn das Odysseus wüsste.
Daniel Kaiser über den Meeresgott Poseidon, den die alten Römer später auch Neptun nannten. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute geht es um Religionen und welche Rolle das Wasser und Meer in ihnen spielt. Zumeist ja eine große, das Wasser als lebensspendendes Element, das unsere Schiffe trägt, das Wasser als land- und lebentilgende stete Gefahr. Daran vorbei kommt der Mensch ja nicht. Gut belegt ist das in den aktuellen abrahamitischen Weltreligionen, ebenso wie in den Mythologien der Römer und Griechen. Doch wie sieht es aus mit unserer eigenen, der germanischen Antike? Zeugnisse des germanischen Götterglaubens sind spärlich, zumal bei uns in Deutschland. Jan Graf hat sich auf Spurensuche begeben.
Im Jahre 98 nach Christi Geburt erscheint die Germania des römischen Senators und Historikers Tacitus, eine Beschreibung der Nordvölker jenseits der Grenzen des Römischen Reiches. Darin schreibt er über die Germanen,
dass sie gemeinsam die Nertus, das ist die Mutter Erde, verehren und glauben, sie nehme am Leben der Menschen teil und komme zu den Stämmen gefahren. Auf einer Insel im Ozean steht ein heiliger Hain, und in ihm befindet sich mit einem Tuche zugedeckt ein geweihter Wagen.
Anhand der Wortgestalt ist zu überlegen, ob Tacitus mit Nertus den Gott Njörr gemeint haben könnte. Die Edda, eine altisländische Handschrift, nennt Jahrhunderte nach Tacitus Njörr als Gott der Schifffahrt und der Fruchtbarkeit. Zum germanischen Poseidon taugt dieser Njörr allerdings nicht. Diese Rolle spielt eher Ögier. Eigentlich kein Gott, sondern ein Riese, die personifizierte See. Ögier ist gutmütig, er lädt die Götter auf ein Besäufnis ein, dennoch verbindet sich Schreckliches mit dem Namen. Ögier ist verheiratet mit Ran, sie zieht die Ertrunkenen in die Tiefe, in ihr unterseeisches Totenreich. Der Germanist Jakob Grimm fahndet Mitte des 19. Jahrhunderts in seiner deutschen Mythologie nach Entsprechung im deutschen Altertum. Der ältere der berühmten Gebrüder Grimm wird fündig vor den Toren Hamburgs.
Wie dem griechischen Okeanos Flüsse als Söhne und Töchter beigelegt werden, zeugt der nordische Ögier mit Ran 9 Töchter, deren Namen die Edda auf Gewässer und Wellen anwendet. Es ist zu erwarten, dass auch in unserem Altertum den Strömen und Flüssen ähnliche Bezüge auf den Meergott zustanden. Gerade in einem solchen örtlichen Namen ist er deutlich zu erkennen. Die Eider, ein Fluss, welcher die Sachsen von den Normannen scheidet, hieß im 8. 9. Jahrhundert bei den fränkischen Annalisten Egidora Agadora, das heißt Türe des Meers, Ausgang in das Meer.
Wir lesen weiter im Tacitus über die Ausfahrt der Nertus.
Dann gibt es Freudentage und festlich geschmückt sind alle Stätten, die Göttin ihres Besuches würdigt, bis der Priester die Göttin ihrem heiligen Bezirk wieder zurückgibt. Dann werden Wagen und Decke und die Gottheit selbst in einem See abgewaschen.
Eine Ausfahrt mit dem Wagen. der Besuch bei den Menschen, das Wasser als Wohnort der Göttin. Diese Attribute legt die deutsche Sage auch einer Figur namens Holda bei, die Frau Holle des Märchens. Dazu Jakob Grimm.
Sie liebt den Aufenthalt in See und Brunnen. Zur Mittagsstunde sieht man sie als schöne weiße Frau in der Flut baden und verschwinden. Dieser Zug stimmt zu Nertus.
Holda ist eine Hüterin der haushaltlichen Tätigkeit. Das Flachsspinnen ist ihr sehr angelegen. Darin gemahnt sie an Frigg, die Gemahlin des nordischen Göttervaters Odin. Der Gürtel des Sternbildes Orion heißt in der Edda Friggs Spinnrocken. Doch Holda vereint auch Züge einer anderen Göttin der Edda in sich. Nach der Sage sieht man in ihrem Gefolge Kinder. Es sollen die Seelen der ungetauft Gestorbenen sein. Nach Grimm gemahnt dies an die schöne Göttin der Liebenden Freya, in etwa die Aphrodite der nordischen Götterwelt, eine mächtige Göttin. Mit ihr teilt sich Gottvater Odin die gefallenen Krieger, um sie gemeinsam nach Valhall zu bringen. Verkörpern Freya und Frigg zwei Seiten eines einzigen weiblichen Prinzips? Die Frau als solche wurde laut Tacitus bei den Germanen als heilig verehrt. Frigg wohnt in Fensal, einem Wassersaal. Freya ist, und hier schließt sich der Kreis, eine Tochter des Meeres selbst, eine Tochter des Meeresriesen Ögier, der aus dem Flussnamen Eider auch zu uns spricht.
Jan Graf über den Glauben der alten Germanen und ihren Bezug zum Meer. Und gleich geht es weit, weit weg. Zu Regenbogenschlangen und Schildkrötenfrauen. Nach Australien. Das Judentum, das Christentum und der Islam kennen als monotheistische Religionen nur den einen Gott. Polytheisten, wie es die Griechen waren, verehren gleich eine ganze Vielzahl von Göttern. Bei den Aborigines in Australien verhält es sich nochmal ganz anders. Götter sucht man dort vergebens. Die Erde, so wie wir sie heute kennen, haben sogenannte Traumwesen gestaltet. Dr. Karl Triesch vom Völkerkundemuseum Hamburg.
Es gab eine Schöpfungszeit, in der Wesen über Australien gewandert sind. Das Land war schon vorhanden, aber es war sehr roh und ungestaltet. Und dann sind diese Wesen über das Land gewandert und haben der Welt das Aussehen, die Ordnung gegeben, die es heute hat. Diese Wesen waren Mischwesen zwischen Tier und Mensch. Das heißt, sie hatten tierische Eigenschaften und menschliche Eigenschaften. Deshalb spricht man vom Dingoman oder von der Schildkrötenfrau oder von dem Krokodilwesen. Australien ist ein sehr trockenes Land und deshalb ist Wasser in vielen Gegenden besonders wichtig. Vor allem die Wasserstellen, die nie austrocknen. Und in diesen Wasserstellen lebt oft die Regenbogenschlange, die einerseits als viele für jede Wasserstelle gedacht wird, andererseits als ein Wesen.
Nehmen wir mal an, so eine Wasserstelle trocknet dann doch irgendwann aus. Versuchen die Aborigines dann diese Regenbogenschlange in dieser Kuhle zu besänftigen? Oder was findet dann statt?
Sie gehen zur nächsten Wasserstelle. Es ist natürlich so, dass es bestimmte Riten gibt, um die Ordnung der Welt aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört es natürlich auch, dass die Regenzeit rechtzeitig kommt, damit es nicht passiert, dass die Wasserstellen austrocknen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass diese Riten nur der Regenbogenschlange gewidmet wären. Die allgemeine Ordnung darf nicht aus der Reihe geraten. Dann passiert es nicht, dass solche Notsituationen entstehen.
In Australien ist es nun so, es gibt Landstriche, die sind eher am Meer. Es gibt Landstriche, die sind eher im Kontinent drin. Gibt es da irgendwie ein Zugehörigkeitsgefühl der Aborigines zum Meer oder zum Land eben auch?
Ja, man kennt von Australien hauptsächlich die Wüsten, die liegen im Landesinneren. Aber es ist ja ein Inselkontinent. Die Leute, die am Meer leben, haben ja Schöpferwesen, die auch übers Meer gewandert sind oder hauptsächlich übers Meer. Und durch die Verbundenheit mit diesen Schöpferwesen ist es auch so, dass sie sich selbst sehr dem Meer verbunden fühlen und sich selbst Meeresmenschen nennen. Im Gegensatz zu den Landmenschen, die sich vor allem mit Schöpferwesen verbunden fühlen, die über das Land gewandert sind. Und das hat natürlich ganz praktische Auswirkungen darin, wie man seinen Alltag verbringt. Die, die sich als Meeresmenschen fühlen, bevorzugen Fisch, Muscheln, Meeresschildkröten als Nahrung, während die Leute, die sich als Landmenschen fühlen, eher auf Kängurujagd gehen oder Bären sammeln und solche Dinge.
Ja, dann können Sie mal überlegen, ob Sie sich eher zu den Landmenschen oder zu den Meermenschen zählen würden. Dr. Karl Triesch vom Völkerkundemuseum in Hamburg war das. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert.
Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Wer in die Gemeinde der Christen aufgenommen werden möchte, der lässt sich taufen. Johannes der Täufer hat es vorgemacht, er taufte Jesus im Wasser des Jordan. Seitdem gehört die Taufe zu den wichtigsten Ritualen der Christenheit. Es ist eine von vielen Überlieferungen der Bibel, die mit Wasser zu tun haben. Aber wie hoch ist da wirklich der Wasserstand in der Bibel und welche Rolle spielt das Meer dabei? Daniel Kaiser.
Wenn die Bibel in ihren uralten Liedern, den Psalmen, Gottes Schöpfung lobt, dann haben die Ozeane immer eine eigene Strophe. Frank Engelbrecht, Pastor an der Hauptkirche St. Katharinen, liest Psalm 104.
Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt es ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen die Schiffe dahin. Da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. Also wenn man das liest, könnte man ja denken, der Dichter des 104. Psalms ist gerade hier von der Nordseeküste nach Hause zurückgekehrt.
Dabei liegen die Wurzeln des Christen und des Judentums eigentlich in der Wüste. Die großen alten Geschichten, wie die von der großen Sintflut und der Arche Noah, erzählten sich Generationen von Nomaden an ihren Lagerfeuern.
Das biblische Volk hat im Grunde das Meer immer als eine große Bedrohung empfunden. Man lebte eigentlich in der Wüste und konnte sich da aus, wusste von einer Oase zur nächsten zu wandern. Und Wasser war immer etwas, was ein wenig unheimlich war. Und nun geschieht es ja, dass das Volk tatsächlich sich nicht nach Gottes Willen verhält und er irgendwann so sehr in Rage ist, dass er beschließt, die Welt tatsächlich reinzuwaschen von diesem Otterngezücht der Menschheit, was er da hingesetzt hat.
Noah und die Seinen werden gerettet, dazu die Tiere. Sie sind gerettet, aber gleichzeitig gefangen auf hoher See. Das Meer wird auch für den Propheten Jona zur Lebensgefahr.
Der sich weigert, einen Befehl Gottes auszuführen, vor Gott auf ein Schiff flieht, auf das Meer kommt und dort Gott das Meer in einen großen Sturm versetzt. Und dieser Sturm hört nicht eher auf, bevor die Schiffsleute den Jona über Bord schmeißen. Und Jona wird von einem Walfisch verschluckt. Und es ist die gleiche Situation. Er ist gerettet und er ist gefangen.
Diese beiden Geschichten gehören zu den populärsten in der Bibel. Es sind Kindergottesdienst-Klassiker. Das große Wasser als Herausforderung, das ist auch im Neuen Testament so.
Es gibt eine ganz wunderbare Geschichte mit Jesus, der auf den See Genezareth geht, um dort tatsächlich von seinen großen Taten, die er vollbracht hat, ein wenig auszuruhen. Geht er segeln, das ist eigentlich so ganz angenehm, klappt aber nicht, weil nämlich ein großer Sturm ausbricht. Und seine Jünger sind voller Panik, aber Jesus in ganzer Ruhe schläft vorne im Schiff und so heißt es dort in der Bibel, auf einem Kissen.
Jesus! Das Wasser schlägt ins Boot, wir werden alle ertrinken!
Bis seine Jünger ihn wecken und dann steht er auf und bedroht Wind und Wellen und Sturm. Und tatsächlich, das Meer ist still. Und es wird deutlich, wer hier tatsächlich die Kräfte der Schöpfung bewegen kann.
Ein Wunder!
Wo ist euer Glaube?
Jesus gebietet über Urgewalten und das, was den Menschen Angst macht, das ist die Botschaft. Die Bibel kennt aber noch eine andere, weltbekannte Geschichte.
Die Jünger sind diesmal auf dem Wasser und es fängt ein unglaublicher Sturm an, ihr Schiff hin und her zu schmeißen. Da sehen sie in der Ferne eine Gestalt und erschrecken, weil sie meinen, ein Gespenst käme daher. So heißt es da tatsächlich wörtlich. Stellen aber fest, es ist Jesus, der auf dem Wasser geht.
Übers Wasser gehen, es ist bis heute sowas wie der Messiasbeweis.
Und ich finde es ein ganz wunderbares Bild dafür, was es bedeutet, sich durch das Leben zu bewegen. Nämlich unser Leben, was immer wieder in der Gefahr auch steht, dass wir abrutschen, dass wir untergehen. Und Jesus, der im Grunde auf diesem Meer der Unabwägbarkeiten des Lebens geht, wie auf einer wunderschönen grünen Wiese.
Petrus will das auch versuchen und es scheint auch zu klappen.
Sieh da, die ersten drei Schritte funktionieren. Er geht auf den Wellen und als er sieht, was er dort tut, packt ihn die Panik und husch, in die Tiefen. Und zum Glück packt Jesus ihn am Arm und zieht ihn wieder aus dem Wasser raus.
Die Angst des Wüstenvolkes vor dem Meer ist verschwunden. Geblieben ist Respekt. Heute singt die christliche Kirche von sich als Schiff. Der deutsche Papst sprach zum Beispiel vom Schifflein Petri. Farbenprächtig, lebhaft und voller Widersprüche ist Indien. Ein Land zwischen Tradition und Moderne. In der Gangesebene im Norden Indiens liegt Varanasi, die ewige Stadt. Benares, wie Varanasi früher hieß, ist nicht nur eine der ältesten Städte der Welt, sondern sie ist auch eine der heiligsten. Was Mekka für Moslems, das ist Varanasi für Hindus, ein heiliger Wallfahrtsort. Seit Jahrtausenden strömen Pilger aus allen Teilen des riesigen indischen Subkontinents in die Stadt, um sich beim morgendlichen Bad im Ganges von ihren Sünden reinzuwaschen. Gott Shiva selbst soll diesen heiligen Ort einst gegründet haben. Varanasi wird deswegen auch die Stadt des Lichts genannt. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre hat sich von der spirituellen Atmosphäre in dieser Stadt gefangen nehmen lassen und einen Ausflug an die heiligen Wasser des Ganges gemacht.
Ein glühend roter Ball wird am Horizont im Nebel erkennbar. Die Sonne geht auf über dem Ganges. Die Fassaden der Häuser sind in magisches, rosarotes Licht getaucht. Auf den Steinstufen am Ufer des Ganges, den sogenannten Ghats, wiederholen sich die morgendlichen Rituale. Pilger legen ihre orangefarbenen Gewänder ab und tauchen im braun, trüben Flusswasser unter. Sie nehmen ein Bad, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen. Unter Bambusschirmen sitzen Priester, sogenannte Brahmanen, und bieten ihre Dienste an. Während Kinder im Wasser umherplanschen, praktizieren alte Männer Pranayama, yogische Atemübungen. Dutzende Frauen in grellbunten Saris nehmen ihr morgendliches Bad. Eine alte Pilgerin mit runzligem Gesicht formt ihre Hände zu einer Schale und trinkt. Eine andere füllt Wasser in Plastikflaschen ab. Sie bringt es mit in ihr Heimatdorf. Dort wird es für Gebete und zur Krankenheilung gebraucht. Zwei Frauen steigen gerade aus dem Fluss. Ihre Haut ist dunkler. Sie kommen aus dem Süden Indiens, aus Madras.
It is one of the pilgrim place.
Wenn Sie hier baden, erklärt die Frau, werden Sie eine gute Wiedergeburt erleben. Sie werden von Gott begleitet. Wenn Sie eine Sünde begangen haben, wird die weggewaschen. Sie bitten um Verzeihung, damit Gott Sie in diesem Leben segnet. Für sie ist das ein sehr religiöses Bad.
Allein mit dem Aussprechen des Wortes Ganga tut der Sünder Abbuße. Allein der Anblick der Ganga ist eine fromme Tat. Ein Bad im Ganges oder ein Trunk aus seinen Gewässern führt zur Erlösung von 7 Generationen,
sagt das antike indische Volksepos Mahabharata. Wird die Asche eines Toten dem Ganges übergeben, so der hinduistische Glaube, verlässt er den Zyklus der Wiedergeburten und gelangt direkt ins Nirvana. Der Ganges ist die Lebensader der Stadt. An seinen Ufern findet das Leben statt und das Sterben.
Als es dunkel wird, versammeln sich die Gläubigen am Fluss. Das Dröhnen ihrer Trommeln lässt die Luft vibrieren. Brennende Kerzen tauchen die Paläste und Tempel ringsum in geheimnisvolles Licht. Es ist Zeit für die Ganga Aarti, die allabendliche Andacht zu Ehren des Ganges. Die Zeremonie ist Jahrtausende alt, wie so vieles in Varanasi, der heiligsten Stadt Indiens.
Claudia Sarre über den Ganges und die indische Stadt Varanasi. Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das hat Jesus einst zu Simon Petrus und seinem Bruder Andreas gesagt. Sie waren Fischer und warfen gerade am Galiläischen Meer die Netze aus. Der biblischen Überlieferung nach sollen sie sofort ihre Arbeit niedergelegt haben und Jünger Jesu geworden sein. Nachdem Jesus gekreuzigt war, sorgten sie dafür, dass sich die frohe Botschaft Jesu verbreitete. So wurden sie zu Menschenfischern.
Tatsächlich aber hatte der Fisch auch noch eine andere Bedeutung für die frühen Christen. Pastor Frank Engelbrecht von der Hauptkirche St. Nikolai.
Der Fisch heißt auf Griechisch Ichthys. Und wenn man diese Anfangsbuchstaben nimmt, dann kriegt man im Griechischen die Worte Jesus Christus Hyos Soter. Und das heißt Jesus Christus Sohn Gottes und Erlöser. Und das waren damals wie ein Code in der alten Zeit, als die Christen in der Christenverfolgung sich verstecken mussten. Wenn sie sich getroffen haben und sie wollten sich zu erkennen geben, hat man ganz heimlich mit dem Fuß einen Fisch in den Sand, in den Fußboden gezeichnet. Und wenn der andere verstanden hat, was es war, wusste man, ich darf dir vertrauen, wir gehören zusammen.
Eine der Lieblingsgeschichten von Pastor Frank Engelbrecht steht im Johannesevangelium.
Die Jünger treffen im Johannesevangelium öfters mal Jesus, der auferstanden ist. Und eine Geschichte ist, sie sind am Meer. Und sie sehen Jesus am Strand stehen und sind so begeistert, als sie näher rudern, dass Petrus ins Wasser springt, ihm entgegenschwimmt. Und Jesus lädt sie ein und er hat schon ein Feuer angezündet, zieht sich die Schürze um und beginnt Fische zu grillen. Und das ist die Geschichte mit der Begegnung des Auferstandenen, der Übergang zwischen dem Strand und dem Meer. Und wer dem Auferstandenen begegnet, wird eingeladen zum Grillfest. Ganz wunderbar.
Eine Grillparty mit Jesus am Strand. Schöner kann man die frohe Botschaft wohl nicht zusammenfassen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.